Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Freisprecher, heute am Mikrofon mit Leon. Und neben mir sitzt heute ein ganz besonderer Studiogast, bei dem ich mich sehr freue, dass sie heute hier bei uns zu Gast ist. Sie arbeitet mit Superhelden, manchmal auch mit Zombies. Sie erschafft neue Welten und manchmal arbeitet sie auch nach Vorgaben. Sie ist manchmal Chefin und manchmal Praktikantin.
Aber eigentlich sitze ich den ganzen Tag nur vorm Rechner.
Ja, komische Berufsangabe nehme ich an. Ja, Shamila, wenn du gefragt wirst auf einer Party oder sowas, wo man so Menschen kennenlernt, und meistens kommt das ja dann immer dazu, ja, was machst du denn so beruflich und so weiter, wenn du nicht gerade auf Partys abhängst, was sagst du dann?
Ich bin Filmemacherin und Drehbuchautorin.
Ja, ganz genau. Man kennt ja so die großen Namen des Films wie Steven Spielberg, J.J. Abrams und wie sie nicht alle heißen, von Quentin Tarantino bis sonst wohin. Aber jetzt mal ganz ehrlich da draußen, wer kennt eigentlich weibliche Filmemacherinnen, weibliche Regisseurinnen? Und um da mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, habe ich mal ein paar Namen mitgebracht, nämlich Doris Dörrie von Kirschblüten Hanami. Maren Ade, die mit Toni Erdmann erst vor ein, zwei Jahren auch viele Preise gewonnen hat. Und ganz wichtig auch die Dänin Susanne Bier. Man kennt sie von Kultfilmen wie Adams Äpfel oder von einem neuen Netflix-Film mit Sandra Bullock, der heißt Bird Box. Und auch ganz groß in den Kinos war Patty Jenkins mit Wonder Woman. Ja, Shamila, das sind ganz schön große Namen, große Fußstapfen und ja, manchmal hat man so von Anfang an einen Traum, was man eigentlich beruflich machen möchte, oder andere suchen sich einfach eine Nische, wo sie möglichst viel Geld verdienen. Wie kamst du denn dazu, Filme zu machen?
Gute Frage. Eigentlich wollte ich schon immer Filme machen, das ist ganz witzig. Ich hatte schon immer den Wunsch, Menschen irgendwie zu entertainen, zum Gruseln zu bringen, zum Lachen, aber natürlich auch Menschen irgendwo zu erreichen und auch vielleicht ein bisschen emotional zu bewegen. Und ich weiß noch, ich habe damals den Film E.T. geschaut von Steven Spielberg tatsächlich. Und der hat mich damals so bewegt, dass ich ab dem Moment wusste, als der Abspann kam, ich möchte, dass dort mein Name steht. Und ja, da war ich eben so 10 Jahre alt und seitdem hat es sich auch in die Richtung entwickelt dann. Also es gab für mich nie eine Alternative.
Ja, ihr hört den Freisprecher auf pH 88,4 und hier bei uns im Studio sitzt heute Shamila Lengsfeld. Sie ist Filmemacherin, also Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Was waren denn so deine Stationen auf dem Weg? Wie kommt man von diesem Traum, ja, ich möchte, dass irgendwann mal unter diesem oder jenem Film mein Name steht, bis dahin, wo du jetzt stehst?
Also ich glaube, da gibt es nicht so nur den einen Weg. Gerade beim Film gibt es auch viele Quereinsteiger. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon immer im Kino gearbeitet habe. Also mit 14 habe ich angefangen in so einer Jugendgruppe. Da haben wir so Kinder- und Jugendfilmprogramm gemacht im kommunalen Kino Konstanz. Und als ich dann 19, 20 war, habe ich angefangen als Filmvorführerin wirklich zu jobben. Also nebenberuflich und auch hauptberuflich für ein, zwei Jahre zu arbeiten. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, lieber Leon.
Ganz genau.
Hinter der Popcorn-Theke. Genau. Und danach bin ich dann aus Konstanz weggezogen, aus Baden-Württemberg, wo ich ursprünglich herkomme, nach Köln gegangen und habe da dann tatsächlich Film studiert. Digital Film und VFX heißt der Studiengang. Hatte praktisch so ein bisschen Grundlagenstudium, Kamera, Schnitt, Regie, auch Drehbuch war ein bisschen dabei und habe mich dann nach dem Studium vor allem auf Regie und Drehbuch spezialisiert.
Hast du denn auch während deines Studiums irgendwo gearbeitet?
Ja, tatsächlich auch im Kino in Köln, habe aber während des Studiums schon angefangen, freiberuflich zu arbeiten, was ich jetzt auch mache. Also ich bin freischaffende Filmemacherin. Und damals, ja, fürs Fernsehen in Köln viel, zum Beispiel Frauentausch hat man mal mitgemacht, würde ich jetzt nicht so weiterempfehlen, war aber auch eine interessante Erfahrung. Musikvideos gedreht während des Studiums, bei anderen Projekten viel geholfen, auch bei großen Filmen Praktikas gemacht. Das gehört im Übrigen auch zur Berufsausbildung dazu. Das ist auch Voraussetzung für viele Studiengänge, dass man 3 oder 6 Monate ein Praktika im Filmbereich gemacht hat, im besten Falle eben auch in dem Bereich, in dem du dann studieren möchtest. Kamera, Regie, Set-Assistenz, sowas.
Und was waren deine konkreten Arbeiten dort im Praktikum?
Puh, ich sag mal so, als Setrunner machst du wirklich alles. Du machst Kaffee, manchmal kriegst du auch ein Walkie-Talkie in die Hand und musst Passanten vom Set abhalten. Ab und an musst du den Schauspielern auch was halten. Man darf aber auch manchmal dem Regisseur oder der Regisseurin assistieren, je nachdem, wie gut man sich anstellt. Und ja, gerade in so Praktikas lernt man wirklich von der Schippe auf alles, was Film angeht. Also man arbeitet sich tatsächlich hoch.
Wie muss man sich das denn vorstellen, Regieassistenz zu sein? Also ich habe mich das immer gefragt, das steht ja öfters mal da, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, was das denn so bedeutet.
Also bei großen Produktionen gibt es tatsächlich mehrere Assistenzen. Erste Regieassistenz, zweite Regieassistenz. Und je nach Tätigkeitsfeld kümmert man sich manchmal tatsächlich um die Komparsen und leitet diese so an, wenn man gerade große Szenen hat mit einer Menschenmenge oder so, dass die Regieassistenz die Komparsen anleitet, was die wann zu tun haben und sich speziell darum kümmert.
An der Stelle eine kurze Frage. Was genau sind denn Komparsen?
Komparsen sind Menschen, die nicht unbedingt eine Schauspielausbildung haben, die quasi am Spielfilmset teilhaben möchten und keine Sprechrollen haben, sondern eben bei Menschenmengen oder Leute im Café, die im Hintergrund sitzen oder mal der Verkäufer. Also sehr kleine Rollen beim Film, die aber auch jeder wirklich spielen kann. Wenn jemand mal Bock hat, was so ein Filmset zu sehen, dann kann man als Komparse locker einsteigen, auch wenn man eigentlich Apotheker ist.
An der Stelle an alle Freiburger mal der Hinweis, es gab nämlich auch für den Freiburger Tatort, gab es auch viele Aufrufe, als Komparse mitzuhelfen. Das heißt, man kann hier in Freiburg tatsächlich auch einmal vor der Kamera stehen in einer öffentlich-rechtlichen Produktion. Für alle, die das mal interessiert, schaut einfach mal nach beim Tatort. Wie lange hast du denn studiert an der Filmhochschule?
Ich habe 3 Jahre studiert, habe den Bachelor gemacht. Das Studium besteht aus einem theoretischen, aber auch einem hohen praktischen Anteil. Also man muss Filmprojekte umsetzen. Bei uns, man muss ein Musikvideo machen, einen Film drehen, einen dokumentarischen Film machen. Aber du hast natürlich auch sehr viel Theorie, gerade was die Filmtechnik angeht, physikalisches Sehen und so weiter. Auch ein bisschen Physik, Mathematik ist dabei. Gerade wenn man sich auch mit der Software hinter dem Filmemachen auseinandersetzt, hat man da auch einen sehr technischen Anteil. Und aber natürlich auch einen kreativen Anteil.
Du hast vorhin mal erwähnt, dass du eben auch bei RTL-Produktionen wie Frauentausch mitgewirkt hast. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, nee, ich möchte jetzt meine eigenen Filme drehen?
Also in erster Linie habe ich es vermisst, dass man in Filmproduktionen oder auch in Fernsehproduktionen die Realität nicht abgebildet bekommt. Das bedeutet, Diversität im deutschen Fernsehen und Film ist praktisch nicht vorhanden vom Gefühl her. Man sieht auch nicht die Gesellschaft, wie sie ist in Deutschland, wieder gespiegelt.
Zu dem Thema, wie denn unsere Fernseh- oder unsere audiovisuelle Landschaft tatsächlich die Realität abbildet, dazu möchte ich auf die Malisa-Stiftung der Schauspielerin Maria Furtwängler verweisen. Ich habe den Link dazu auch auf unserem Facebook-Post verlinkt. Da kann man nämlich sehen, dass auf ungefähr eine Frau jeweils 3 Männer kommen, die im Fernsehen gezeigt werden. Und vor allen Dingen, je älter die Frauen sind, desto seltener sind sie im Fernsehen zu sehen.
Und ich persönlich habe mich, als ich jung war, jugendlich, super stark nach Vorbildern gesehen, die queer sind, starke Frauenbilder, auch eine diverse Gesellschaft, und habe dann mir selber versprochen, wenn ich es soweit schaffe, irgendwann Filme zu machen, werden meine Charaktere queer sein und divers, und es gibt einfach eine authentische Abbildung der Gesellschaft. Und deswegen war es für mich super wichtig, dass ich auch an meinen eigenen Projekten arbeite, weil ich halt, wenn ich irgendwo mitgearbeitet habe, halt dieses Gefühl hatte, dass also ich als Person und die Menschen, mit denen ich, die sich in meinem Umfeld befinden, nicht wiedergespiegelt werden. Und als Filmemacher hat man natürlich auch die Möglichkeit, eine Menge Leute zu erreichen und auch die Aufmerksamkeit gewisser Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Also ich kann als Filmemacher Menschen wirklich erreichen und bewegen, und ich reproduziere vielleicht auch etwas, was in der Gesellschaft schiefläuft. Und mit dem Hintergrund habe ich mir gedacht, ja, es wird Zeit, dass du selber was schreibst und umsetzt.
Also endlich mal eigene Filme machen. Und zu so einem Film, da gehören ja ganz, ganz viele, sage ich jetzt mal, Teile dazu, bis es zu einem Ganzen, nämlich dem Film selber wird. Und ich stelle mir das oft schwierig vor, überhaupt Themen zu finden. Worüber möchte ich denn einen Film drehen? Wie kommst du denn zu deinen Themen?
Also meine favorisierten Genres sind ja Postapokalypse, Zombiefilme, Superheldenfilme. Und ich bin da ganz eng im Kontakt mit meinem inneren Kind, sag ich immer. Also mit so diesem jungen Anteil, der noch nicht so zensiert ist. Und ich frage wirklich mein inneres Kind, ist das ein Thema, was dir so richtig Spaß macht und wo du dich reinhängen kannst? Weil wenn man anfängt, ein Drehbuch zu schreiben bis zur Umsetzung des fertigen Films, ist das wirklich ein riesig langer Prozess, und man beschäftigt sich im Prinzip 24 Stunden nur mit diesem Thema. Und ich weiß, ich kann das, wenn ich mit meinem inneren Kind kommuniziere und wenn das Spaß daran hat. Und das hatte nun mal, als ich klein war, Spaß an so Postapokalypse und Zombies und starken Frauen und Superheldinnen. Und so suche ich irgendwie meine Themen aus. Also ich merke mir, wenn ich ein Thema habe oder man hat meistens am Tag 10 Filmideen und wenn ich wirklich an einem Thema hängen bleibe und immer wieder darüber nachdenke, unter der Dusche, auf dem Klo, in den seltsamsten Momenten, dann weiß ich, das ist das Thema. Und da kann ich auch mich reinarbeiten.
Ja, auf die weiteren Produktionsschritte werden wir nachher dann zu sprechen kommen. Aber was mich auch immer interessiert, so wer vielleicht Germanistik oder Literatur oder eben wie hier an der PH Deutsch studiert, der kriegt das immer wieder mit. Literatur hat, je nachdem, welche Theorien man dahinter sieht, auch immer einen gewissen Zweck, auch einen Selbstzweck. Und manchmal hat man das Gefühl, dieses und jenes Werk möchte einem etwas sagen. Hast du jetzt hinter deinem Filmschaffen auch irgendwie einen bestimmten Hintergedanken, ein Ziel, das du mit deinem Filmschaffen verfolgst?
Also in erster Linie möchte man Menschen unterhalten, vielleicht auch temporär. Aber das große Ziel ist es tatsächlich, irgendwas in dem Zuschauer zu bewegen, dass man vielleicht auch noch einen Tag nach dem Film darüber nachdenkt. Sei es hoffentlich irgendwie ein positives Gefühl oder dass jeder Zuschauer für sich so selber was von dem Film mitnimmt. Und für mich ist es eindeutig die queere Gender-Thematik, dass ich einfach etablieren möchte, dass es starke Frauen gibt und konfliktfreie queere Charaktere und dass es auch normal ist, dass es queere Charaktere gibt, die nicht ständig über ihre Sexualität nachdenken, weil so ist es auch in der Realität. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, Role Models zu erschaffen, die einfach Stärke repräsentieren.
Also Role Models im Sinne von Rollenvorbildern.
Genau, also Vorbilder für auch junge Menschen vielleicht, gerade lesbische oder queere Charaktere, starke Frauen.
Wir sind hier beim Freisprecher auf BH 88,4 und sprechen mit der Filmproduzentin oder Filmschaffenden Shamila Lengsfeld. Shamila, du hast uns auch ein bisschen Musik mitgebracht für heute. Erzähl doch mal was dazu.
Ja, wir hören jetzt erstmal von Lord Greenlight. I do my makeup in somebody else's car.
We ordered different drinks at the same bars. Das war Lord mit Greenlight und ihr hört den Freisprecher auf PH 88,4 heute mit Leon und der Filmschaffenden Shamila Lengsfeld. Shamila, du hast einen Film gedreht, der neulich sehr viele Preise eingeheimst hat. Und zwar war das der Film Blake und gewonnen hast du unter anderem den Winner Best VFX European Cinematography Award 2017 oder Best Series Pilot Honoris Film Award auch 2017. Erzähl uns doch mal was zu deinem Film Blake.
Genau, Blake ist ein Superheldinnenfilm. In Blake werden Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten von der Regierung unterdrückt und in Zaum gehalten. Und die Superheldin Blake versucht, diese Regierung zu stürzen und den Menschen mit den abnormalen Fähigkeiten zu helfen. Und auf ihrem Weg begleitet sie Zoe, ihre lesbische Geliebte. Und zusammen retten sie hoffentlich die Welt. Der Film hat auch den Deutschen Nachwuchsfilmpreis gewonnen, der für meine Karriere sehr wichtig war. Und das ist natürlich auch ein super Zuspruch, solche Preise zu gewinnen, gerade für ein Genre in Deutschland, in dem Fall Science Fiction, was halt total unterrepräsentiert ist. Aber offensichtlich wollen die Zuschauer schon sowas sehen in Deutschland und können sowas auch ertragen.
Und weil man das sich auch sehr gut anhören kann, spielen wir doch jetzt mal den Anfang des Films.
Ich hatte es schon immer. Ich bin so geboren. Für mich war es nie etwas Abnormales, etwas Besonderes. Doch das System hasst mich. Das System will Menschen wie mich tot sehen. Es will uns auslöschen, damit unsere Gene nicht weiter verbreitet werden. Das System will mich tot sehen. Doch ich werde leben. Wächter des Systems patrouillieren in der Stadt. Über der Stadt. Sie sind die Stadt. Sie spüren uns, sobald wir unsere Fähigkeiten benutzen. Ich bin überall und nirgendwo. Ich bin nichts und alles. Ich versuche, den Ursprung allen Übels zu finden. Und ich kämpfe allein. Immer. Doch nicht nur die Regierung verbreitet Angst und Schrecken in meiner Stadt.
Ja, das war der Anfang des Films Blake von Shamila Lengsfeld. Ihr müsst es euch so vorstellen, es steht eine junge Frau mit einem Art, mit ja, einer gewissen Rüstung, also einem Anzug, hoch oben auf einem Hochhaus und um sie herum sieht die Welt etwas dystopisch aus. Es fliegen viele Flugmaschinen, sage ich jetzt mal, um sie herum durch den Himmel und sie hat auch so eine Art Computer irgendwie am Arm. Also sie ist sozusagen hochtechnisch ausgestattet. Ja, und erzählt uns eben von ihrer Welt. Shamila, wie kam es denn jetzt? Du hast zwar vorhin schon erzählt, du hast so ein bisschen Fable für Dystopien, aber wie kam es denn jetzt zu dieser konkreten Figur Blake?
Ich habe keine Ahnung. ich habe manchmal ein Bild im Kopf von einem Charakter und aus dem Charakter wird dann die Geschichte. In dem Fall kannte ich die Schauspielerin Lilian Felicitas Prodlo, die Blake verkörpert. Und ich wusste, mit ihr möchte ich eine Superhelden-Dystopie drehen. Und ich hatte das Bild mit dem Hochhaus tatsächlich als erstes im Kopf. Das war so die Grundidee und daraus hat sich irgendwie diese Geschichte entwickelt. Und das ist halt mit dem kreativen Schreiben echt interessant. In den unmöglichsten Momenten kommen dir skurrile Ideen. Und wenn man aber vorm PC sitzt und dieses Drehbuch schreiben möchte, dann hast du keine Einfälle. Also das ist total, ich kann dir nicht genau sagen, woher diese Ideen kommen. Sie sind plötzlich in meinem Kopf. Und dann denkt man natürlich so ein bisschen, hat vielleicht auch Inspiration von anderen Filmen. Und daraus hat man letztendlich eine komplette dramaturgische Kurve.
Aber an dieser Stelle, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen darüber, wie läuft denn das ab, wenn man so ein Drehbuch schreibt? Also du hast jetzt gerade erzählt, du hast irgendwie so ein Bild am Anfang im Kopf und von dem gehst du jetzt mal, sag ich jetzt mal beispielhaft, gehst du von diesem Bild aus und schreibst ein Drehbuch. Wie gehst du denn da weiter vor?
Genau, im Prinzip überlege ich mir den Charakter. Was ist das für eine Person? Und diese Person muss konfrontiert werden mit Konflikten. Also es gibt offensichtlich irgendwie ein Problem und diese Person muss den Konflikt lösen. So, das ist so die Grundlage eigentlich von jedem Drehbuch. Und der Charakter sollte sich entwickeln in der Reise des Filmes und am Ende Erkenntnisse haben, die ihm oder ihr helfen, diesen Konflikt zu lösen. Und man will am besten den Charakter mit den schwierigsten Konflikten konfrontieren und überlegt sich wirklich als Drehbuchautor so ein bisschen, wie kann ich diesen Charakter quälen? Was wäre für diesen Charakter am schlimmsten? Welche Personen können ihm oder ihr entgegenstehen und ihm oder ihr das Leben zur Hölle machen? Und ja, wer begleitet sie oder ihn auf dem Weg? Also man will den Charakter challengen und ja, dann überlege ich mir, okay, wo soll das Ganze spielen? Und da ich eben so ein Fable für Zombie und Science Fiction habe, dystopische Welten, Lost Places, setze ich meine Charaktere dann natürlich auch in so ein bisschen außergewöhnliche Settings, also Locations.
Und wie ist es dann mit dem Ende?
Oh je, das kommt tatsächlich immer auf den Film drauf an. Natürlich ist es schön, am Ende auch den Zuschauer zu erlösen und zu sagen, für den Zuschauer will man irgendwie noch so ein positives Ende haben. Soll nicht unbedingt immer ein Happy End sein. Passt auch öfters nicht. Bei Blake haben wir auch eigentlich ein Happy End, aber es kommt dann wieder ein neuer Konflikt auf, was dann Potenzial für einen zweiten Teil oder eine Serie zum Beispiel darstellt. Aber ich finde natürlich Happy Ends auch wunderschön, nur es ist auch nicht die Realität, dass immer alles gut endet, ne? Also leider ist es so.
Aber bis es zu einem Ende des Films kommt, passiert ja auch noch jede Menge dazwischen. Du hast gesagt, es muss einen Konflikt geben, es muss irgendwie noch Personen quasi an der Seite oder eben entgegengesetzt des Hauptdarstellers, der Hauptdarstellerin sein oder des Protagonisten, in dem Fall der Protagonistin. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, eine besondere Herausforderung beim Schreiben sind auch Dialoge zwischen den handelnden Personen. Und da haben wir auch ein Beispiel aus dem Film Blake und den spielen wir jetzt mal an.
Wer bist du und was willst du? Ich will deinen Freund finden. Du musst mir alles sagen, was du weißt. Zieh deine Maske ab. Die Männer waren plötzlich da. Fari, er hat Fähigkeiten, aber er hat sie nicht benutzt. Ich weiß nicht, woher sie wussten, dass er einer von ihnen, also von euch ist. Und er ist mein Bruder. Kannst du diese Typen? Oder hast du sie schon mal gesehen?
Nein. Aber ich schätze, sie sind Kopfgeldjäger und kassieren ein hübsches Sümmchen, wenn sie die Regierung bei der Jagd unterstützen.
Aber kann dein Bruder sie kennen?
Wieso interessiert dich mein Bruder überhaupt? Warum hast du uns geholfen und dein eigenes Leben in Gefahr gebracht? Du bist eine von diesen Helden. Du nutzt deine Fähigkeiten, um die Stadt wieder besser zu machen. Um den Menschen zu helfen. Ich weiß, dass ihr nicht schlecht seid, so wie die Regierung es propagiert.
Ich bin keine Heldin.
Heute habe ich aber eine Heldin gesehen.
Da muss ja ganz schön viel drinstecken in so einem Dialog. Was muss denn da alles rein?
Ja, Dialoge, das ist wirklich die Königsdisziplin. Man hat natürlich im Dialog auch nonverbale Ebenen, die aufgemacht werden. Und das ist dann halt die Königsdisziplin zwischen dem, was ausgesprochen wird, aber was tatsächlich gedacht wird. Also wir haben wie so einen äußeren und einen inneren Dialog. Die eine Sache ist, was der Protagonist sagt, die andere, was er denkt. Und das haben wir natürlich auch so im echten Leben, wenn dir jemand was sagt und du merkst ganz genau, diese Person hat eigentlich eine andere Meinung. Und sowas im Film darzustellen, dass natürlich auch das Innenleben der Charaktere dem Zuschauer offengelegt wird. Das ist echt nicht einfach. Es gibt da zum Beispiel Quentin Tarantino, er gilt als der König der Dialogschreiber. Da gibt es auch wirklich tolle Dialoge. Oftmals ist es interessant, wenn die Protagonisten drumherum reden, also sich über irgendwas total Banales unterhalten, aber dadurch lernen wir den Protagonisten auch kennen. Und am Ende kommt dann eigentlich die Essenz, um was es eigentlich geht, auf den Tisch. Ich habe den Dialog ausgewählt, weil es darin um zwei Frauen geht, die einen Mann retten, in dem Fall Fari, Zoes Bruder. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Genrebruch oder einfach ein Bruch zu konventionellen Filmen, weil dort eigentlich immer die Männer die schwache Frau retten. Und in dem Fall ist Fari der kleine Bruder von Zoe, der entführt wird. Und er ist auch ein ganz sensibler Charakter. Er weint auch in dem Film und sieht so die große Schwester als Retterin und verlässt sich auf sie und weiß, dass er sich auf sie hundertprozentig verlassen kann und glaubt auch daran, dass sie ihn retten wird. Und Zoe nimmt Blake zur Hilfe und zusammen retten sie Fari.
Was sind jetzt denn die weiteren Stufen, die es braucht, bis da tatsächlich eben ein Film wie Blake zustande kommt?
Im Normalfall schreibt man das Drehbuch, sucht sich dann eine Produktion, also eine Produktionsfirma, die das Ganze finanziert oder mitproduziert. Das hier war jetzt ein Independent-Film, also wir hatten keine große Produktionsfirma. Wir hatten einige auch freischaffende Filmemacher und Filmschaffende, die mich bei dem Film unterstützt haben. Ich habe den selber finanziert damals, habe meine 18 Zoll Felgen meines Autos verkauft und ein paar Möbel verkauft, um den Film zu finanzieren. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall, aber es war nicht so einfach. Und ja, wenn man eine Produktion gefunden hat oder Kapital hat, fängt man damit an, Schauspieler zu casten, Schauspieler zu finden. Meine Blake hatte ich schon in Lilian gefunden. Und ja, ich habe dann Casting-Aufrufe gestartet. Da gibt es Gruppen für Online-Plattformen, wo man das machen kann. Man fragt auch befreundete Schauspieler, ob sie vielleicht jemanden kennen, der oder die auf die Rolle passen würde. Ja, und ist dann sehr gespannt, wer sich alles meldet und wer letztendlich den Charakter, den man ja selber entwickelt hat, zum Leben erweckt. Und das ist auch so ein Prozess, den ich einfach am Filmemachen liebe, wenn man die Charaktere sieht, wie sie letztendlich aussehen und wie sie letztendlich atmen, lebendig werden und agieren. Ja, nachdem die Schauspieler an Bord sind, muss man sich natürlich alle Details überlegen. Man braucht Requisiten, Ausstatter, Locations, wann filmt man, mit welcher Technik filmt man, woher kriegt man die Technik. Also sehr, sehr viel organisatorischer Kram. Und irgendwann steht man am Set und hofft, dass alles gut läuft.
Und in diesem Fall mit Blake steht man dann sogar an einem Filmfestival und wurde eingeladen, weil man nominiert wurde, oder?
Das ist fantastisch für das ganze Team. Das ist einfach unglaublich und wir haben uns alle mega gefreut darüber, konnten leider nicht persönlich vor Ort sein. Aber es ist eine wunderbare Erfahrung und einfach auch ein Feedback, das man bekommt. Irgendwie, dass man vielleicht doch auf dem richtigen Weg ist und das alles nicht umsonst war.
Nun hast du ja vorhin erwähnt, du hast diesen Film, also die finanziellen Mittel für diesen Film auch selbst auftreiben müssen und hast es auch aus deinem persönlichen Kapital sozusagen genommen. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, Filme zu finanzieren? Wie findest du da deine Möglichkeiten?
Also eine Möglichkeit ist auf jeden Fall die Filmförderung. Jedes Bundesland hat diese Filmförderung und es gibt halt wirklich Millionen Euros von Fördertöpfen für spezielle Projekte. Man kann im Prinzip sein Drehbuch einreichen mit einer Projektkalkulation und Projektmappe und dadurch auf jeden Fall auch eine Finanzierung bekommen. Filmförderung läuft immer meistens ab mit einer Produktionsfirma zusammen. Also die Filmförderung übernimmt einen Teil der Kosten und die Produktionsfirma aus Eigenanteilen. Oder man produziert mit einem Fernsehsender zusammen, das geht natürlich auch. Mit den regionalen Fernsehsendern oder den privaten Fernsehsendern. Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Für ein Projekt hatte ich auch letztes Jahr eine Filmförderung beantragt. Das hat auch Gott sei Dank geklappt. Genau, also da kann man sich umschauen.
Was sind denn die jeweiligen Vor- und Nachteile, je nachdem, wer das Geld gibt?
Generell will natürlich jeder mit Film Geld verdienen. Also das, was man investiert, will man auch rausbekommen. Und das Risiko ist immer da, dass so ein Film nicht funktioniert und man keine hohen Einspielergebnisse hat. Deshalb sind auch gerade in der deutschen Fernseh- und Filmlandschaft die Produktionsfirmen sehr vorsichtig, was neue Sachen angeht. Das bedeutet auch, dass wir halt nicht viel Diversität haben oder spezielle Genres, weil die Angst sehr groß ist, dass man das Geld nicht wieder einspielt.
So, du hast die Idee, du hast das Drehbuch geschrieben, du hast die Schauspieler gefunden, du hast irgendwie das Geld aufgetrieben, um den Film zu produzieren. Wie geht's dann weiter?
Man steht am Set, dreht den Film Tag für Tag, das ist sehr anstrengend, aber tatsächlich, der richtige Film entsteht wirklich im Schnitt, weil in der Nachbearbeitung kann man noch so viel ändern und auch komplett den dramaturgischen Strang auch noch verändern. Also das ist sehr interessant, was alles möglich ist im Nachhinein, und das dauert je nachdem, was es für ein Genre ist. Wenn man jetzt einen Science-Fiction-Film hat, ist der sehr 3D-lastig zum Beispiel oder hat sehr viel Visual Effects, und dann kann die Nachbearbeitung tatsächlich länger dauern, als der Film gedreht wurde.
Wir haben heute noch einen zweiten Film für euch dabei, in den wir reinhören wollen. Wir haben uns gerade über Blake unterhalten. Und der nächste Film ist ein Kurzfilm von Shamila Lengsfeld. Wir werden gleich noch genauer drüber sprechen, aber ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal einen Song, der sozusagen der Titelsong des nächsten Films, über den wir sprechen wollen. Und das ist von The Moonlighters und Beyond the Reef.
Let's go.
Beyond the Reef, where the sea.
Ja, und heute im Studio sitzt Shamila Lengsfeld, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und einfach Filmemacherin. Shamila, wir haben gerade The Moonlighters und Beyond the Reef gehört, den Titelsong deines aktuellen Kurzfilms. Erzähl doch mal was dazu.
Die Nacht der hungrigen Schildkröten. Zwei Frauen überfallen nachts eine Tankstelle. Es läuft leider nicht so ganz gut, wie es geplant war, denn plötzlich landen sie in der Zombie-Apokalypse und müssen schauen, wie sie um ihr Leben kämpfen.
Ja, die Nacht der hungrigen Schildkröten, wie ich finde, ein sehr spannender Filmtitel. Dieser Kurzfilm spielte übrigens auch bei den Lesbenfilmtagen 2019 hier in Freiburg. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal den Anfang des Films an.
Gerne.
In meinen Träumen geht's um den Tod. Um meinen Tod.
Muss das jetzt sein?
Die Träume sind total beängstigend. Aber auch irgendwie albern.
Was meinst du mit albern?
In einem rutsche ich auf so einer Bananenschale aus und lande in so einer riesigen Badewanne aus Schlagsahne. Ich kriege keine Luft und ertrinke dann.
Ist aber nicht gut für deine Linie.
In dem anderen frisst mich eine Schildkröte.
Eine Schildkröte?
Ja. Sie hat mich lebendig zerkaut.
Du konntest nicht vor dem vielleicht langsamsten Tier auf der Welt flüchten.
Doch, ich bin ja gerannt und gerannt und gerannt und irgendwann ging es nicht mehr. Ich kam nicht vom Fleck.
Total albern.
Hey. Nur noch einmal und nie wieder, okay?
Das ist das letzte Mal, das verspreche ich dir. Und dann hauen wir aus dieser gottverdammten Stadt ab.
Ja, das war der Beginn des Films Die Nacht der hungrigen Schildkröten von Shamila Lengsfeld. Die Dialogszene findet in einem Auto statt. Vorne auf dem Armaturenbrett steht eine kleine Hula-Figur. Und die Szene endet mit einer Kussszene, wieder mit Schnitt oder Blick auf diese Hula-Figur. Und dann steigen die beiden aus und schreiten sozusagen zur Tat. Ja, wir haben uns vorhin über den inneren und den äußeren Monolog unterhalten. Und jetzt würde mich für diesen Dialog mal interessieren, Shamila, wo ist denn hier der innere und der äußere Monolog?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für das Thema. Die beiden Frauen sitzen vor der Tankstelle und ziehen sich dann die Masken auf, schultern ihr Maschinengewehr und gehen in die Tankstelle. Davor der Dialog ist fast schon banal. Die Lilly erzählt ihrer Freundin Bullet von ihren Albträumen, die so ein bisschen skurril sind. Und natürlich symbolisieren die Träume hier ihre Ängste vor diesem Tankstellenüberfall, also vor dieser Straftat, was im Laufe des Dialoges so aufgeblättert wird. Aber am Anfang ist es fast schon so wie so eine nette Szene im Auto, kurz bevor die beiden in eine Bar gehen vielleicht oder zum Bowlen. Und das wird dann doch dramaturgisch gesteigert. Und am Ende geht es um tiefgreifende Versagensängste oder vielleicht sogar Todesängste.
Das erfahren wir jetzt im nächsten Filmausschnitt.
Hast du was gefunden?
Wir unterbrechen das aktuelle Programm aufgrund einer wichtigen Sondersendung. Chaotische Szenen spielen sich derzeit in mehreren deutschen Städten ab. Es kam in den letzten Stunden zu verstörenden Fällen von Kannibalismus.
Diese Bilder erreichen uns gerade live aus Nordrhein-Westfalen. Es scheint, als würde eine hochinfektiöse Krankheit eine Art Blutrausch bei den Betroffenen auslösen. Die Infizierten verhalten sich äußerst aggressiv und leiden alle unter Erblindung. Die Zahlen der Infizierten werden von der deutschen Presseagentur minütlich nach oben korrigiert. Es wird davon ausgegangen, dass die deutsche Regierung in naher Zukunft den nationalen Notstand ausrufen wird. Laut unbestätigten Medienberichten wurde die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sicherheit gebracht. Da es momentan noch unklar ist, was diese Erkrankung auslöst, bitten wir Sie, Menschenansammlungen zu vermeiden und empfehlen Ihnen, in Ihren Häusern zu bleiben.
Falls auch abnormale Symptome an sich oder nahestehende Personen bemerken, halten Sie Abstand und wählen Sie den Notruf.
We've had coded happily for quite a while. Mit simple life of country.
Wir berichten 24 Stunden live für Sie.
Die Abspannmusik steht so ein bisschen dem Thema auch wieder entgegen. Also ist das immer wieder so ein Spiel mit der Musik, mit den Sounds?
Genau, das ist auch irgendwo so ein bisschen eine Entschleunigung. Also man macht irgendwie so eine Spannungsspitze auf und versucht das dann wieder so ein bisschen zu entschleunigen mit der Musik. Es ist natürlich auch einfach ein Stilmittel, was so ein bisschen kontrastreich spannend ist für mich selber. Mit Musik zu spielen, mit Musik, die vielleicht im ersten Moment auch gar nicht passt. Und da auch so ein bisschen was über die Charaktere oder über die Stimmung zu erzählen.
Ja, generell ist Musik oder der Sound ja ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel des Filmes, um so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen.
Genau. Also gerade beim Film kommen so viele verschiedene Ebenen zusammen, die funktionieren müssen, damit der ganze Film an sich konzeptionell funktioniert. Da hat man natürlich die Musik und das Sounddesign, was extremst zu der Stimmung des Films beiträgt. Es gibt so ein witziges YouTube-Video, da hat man Ausschnitte vom Weißen Hai genommen und so total lustige, skurrile Musik drunter gelegt. Und man hat plötzlich wirklich das Gefühl, der Weiße Hai, das ist eine Komödie, eine relativ trashige. Und das Konzept würde aber auch aufgehen. Das ist wirklich dann eine Entscheidung am Ende der Filmemacher, der Produzenten und Regisseure, wie möchte ich den Film, welche Note soll mein Film haben? Und ja, da ist Musik und Sounddesign wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genauso wie die Licht- und Kameraarbeit super wichtig ist, was die Perspektive angeht für den Zuschauer. Auch hier kann man einen Film zerstören, wenn das nicht so gut funktioniert. Also es ist wirklich eine Königsdisziplin, alles zusammenzubekommen. Ich glaube, da nähert man sich langsam an. Von Film zu Film lernt man mehr über die Effektivität solcher Ebenen kennen. Und verbessert sich auch. Also wenn ich jetzt meine ersten Kurzfilme oder Filmarbeiten anschaue, da hatte ich von noch nichts eine Ahnung. Und aber irgendwie von Projekt zu Projekt wird einem klar, wie wichtig eben genau diese Ebenen sind. Und man nähert sich an und versteht, die Ebenen einzusetzen, um damit den Zuschauer in irgendeine Richtung zu lenken. Und das ist extremst komplex. Ich würde auch behaupten, ich habe es noch lange nicht zu 100% verstanden. Ich bin auf dem Weg dahin. Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Es ist auch ein Spaß, wirklich damit zu spielen und immer wieder was Neues zu lernen.
Im Abspann deines Films Die Nacht der hungrigen Schildkröten, da stehen so ein paar Hashtags, die auch übrigens bei den Lesbenfilmtagen für Erheiterung im Publikum gesorgt haben. Ich lese die mal ganz kurz vor. Das wäre immer gedacht mit Hashtag. Free the nipples, fuck plastic, diversity in media und Female Empowerment. Wir hatten das ganz am Anfang. Die hat als Motivation, selber Filme zu machen, einfach die Diversität im Film gefehlt. Erklär doch mal, wie es jetzt zu diesen Hashtags kam. Was möchtest du mit diesen Hashtags alles ausdrücken oder mal sozusagen ins Feld werfen?
Im Prinzip sind das alles Themen, die mich persönlich beschäftigen, die wir auch versucht haben, in unserem Film umzusetzen. Zum Beispiel Fuck Plastic. Der Film wurde sehr ökologisch produziert. Nachhaltigkeit ist auch in der Filmbranche gerade ein Riesenthema. Und ich versuche natürlich auch mit meiner Arbeit dahinter zu stehen und das so umzusetzen, hinter den Kulissen, was der Zuschauer nicht sieht. Genauso wie Free the Nipples oder Female Empowerment. Der Film Die Nacht der hungrigen Schildkröten ist zu 100% female produziert. Also vor und hinter der Kamera waren nur Frauen tätig. War eine sehr schöne Erfahrung. Und das sind wirklich diese Hashtags und Themen, die gerade auch aktuell Zeitgeist irgendwo sind und wichtig sind. Und auf die ich auch nochmal so hinweisen wollte im Abspann. Wer bis zum Ende sitzen bleibt.
Du sagst, vor und hinter der Kamera waren nur Frauen und das war eine sehr schöne Erfahrung. Warum kann das denn wichtig sein, dass es auch mal so läuft? Also welche Erfahrungen hast du denn in dieser Branche schon gemacht?
Also ich glaube, generell ist es wichtig, dass man mit Menschen am Filmset oder auch in anderen Berufen immer respektvoll umgeht, egal welche Geschlechtlichkeit die Menschen haben oder wer die Menschen genau sind. Das ist leider nicht die Realität. Das ist im Film auch nicht die Realität. Ich habe negative Sachen erlebt, Sexismus zum Beispiel, Unterdrückung, dass man nicht ernst genommen wird als Frau. Ich habe natürlich auch extrem viele positive Erfahrungen gemacht. Also es ist nicht so, dass ich will nicht sagen, dass irgendwie alle Männer scheiße sind, ganz und gar nicht. Es gibt aber tatsächlich Erfahrungen, die halt, ich sag mal, in einer Art und Weise auch traumatisierend waren, sodass ich das einfach mal ausprobieren wollte. Also es war auch nichts, was ich mir auferlegt habe. Das muss jetzt so sein. Es hat sich auch einfach ergeben, dass letztendlich nur Frauen Teil des Films waren. War eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
Du hast ja vorher mal erwähnt, du hast ja auch quasi von deinem privaten Kapital heraus deine Filme auch teilweise produziert. Geht man ja ein gewisses Risiko ein, wenn man so wie du freischaffend arbeitet? Was genau bedeutet denn das so konkret für dich, wenn du sagst, ich bin freischaffend tätig?
Also als Freiberufler schaut man so von Monat zu Monat, wo man bleibt. Quatsch, also freischaffen bedeutet schon, dass man sich die Jobs irgendwo suchen muss. Ich arbeite auch viel für Produktionen, mache zum Beispiel Visual Effects oder schneide, führe auch Interviews, produziere Musikvideos. Aber eben, ich versuche auch, meine ganz eigenen Sachen zu produzieren, die dann eben independent sind und die ich natürlich auch selber finanzieren muss irgendwie. Oder die halt kein großes Budget einfach haben. Das ist natürlich dann auch so die Motivation dahinter, solche Themen in die deutsche Filmlandschaft zu bekommen, um dann natürlich vielleicht auch den ersten Langfilm zu drehen, meine größere Serie zu drehen, sowas einfach in der Filmlandschaft zu integrieren.
Das heißt, im Grunde genommen finanzierst du dich, also so wie wenn ich jetzt dann als Lehrer arbeite, finanzierst du dich dann, indem du zum Beispiel für andere Film Musikvideos produzierst.
Zum Beispiel, genau. Ich werde halt projektbezogen angestellt, sowas kann man sagen, genau. Für Musikvideos oder auch kleinere Filmprojekte oder größere Filmprojekte, Interviews, alles Mögliche.
Und diese Projekte musst du dir suchen und dich dafür bewerben und
Mittlerweile läuft es Gott sei Dank so, dass die Leute auf mich zukommen. Am Anfang im Studium oder auch kurz nach dem Studium, da musste ich noch suchen nach den Jobs. Mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut eingependelt, dass immer zum richtigen Zeitpunkt dann ein Job reinkommt, der mich über die Runden retten lässt.
Und natürlich findet man so langsam seine Wege, wie kann ich denn eben an Filmfördergelder rankommen und wie sieht es denn mit deinem neuesten Projekt aus?
Also ich schreibe gerade meinen ersten Langfilm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da werde ich dann auch versuchen, natürlich über größere Produktionen zu gehen und mit denen zusammenzuarbeiten.
Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Was ist denn am Langfilm die besondere Herausforderung für dich?
Ich glaube, die große Herausforderung am Langfilm ist tatsächlich die Komplexität und den Zuschauer wirklich über 90 Minuten hinweg mitfiebern zu lassen. Auch, dass der Zuschauer Empathie für die Charaktere empfindet und sich auch darum sorgt, was ihnen geschieht. Und das ist wirklich nicht leicht. Man hat ja auch im Langfilm verschiedene Plots, noch eine Nebenhandlung. Man hat vielleicht verschiedene Metaebenen, die noch aufgemacht werden, die man am Ende schließen möchte. Und auch meistens nicht nur ein Charakter, der mehr beleuchtet werden soll. Also einen Langfilm zu schreiben, das ist echt eine Herausforderung, muss ich schon sagen.
Das heißt, es ist quasi, natürlich spielen all diese Faktoren für Kurzfilme natürlich selbstverständlich auch eine Rolle, aber für den Langfilm wird das halt schwieriger.
Genau, auf
mit
jeden
Nebenhandlung.
Fall.
Du hast uns noch einen zweiten Musikwunsch mitgebracht.
Genau, das wäre Okay Kid mit Mehr, Mehr, etwas langsamer und auch mal was Deutsches.
Ihr hört den Freisprecher auf pH 88,4 und das, was ihr gerade gehört habt, war Okay Kid mit Mehr, Mehr. Ein Musikwunsch unseres heutigen Studiogastes, Shamila Lengsfeld, Filmemacherin aus Köln. Und eine Frage, die sich für mich als Kinofan immer wieder stellt, ist, wenn man eigene Filme produziert, kann man dann eigentlich überhaupt noch ins Kino gehen oder Fernsehen gucken und das auch noch mit Genuss und Unterhaltung, oder ist das dann so sehr verkopft, weil man jetzt weiß, wie es läuft?
Ich sag mal so, nicht wirklich. Man schaut sich natürlich die Lichtsetzung an, Kameraführung, Regiearbeit, dramaturgisches Konzept, Umsetzung, Mut, Schauspieler. Also es ist schon sehr verkopft, aber trotzdem kann man die Filme auf jeden Fall genießen. Es ist eher so, als würde man sich inspirieren lassen, so nenne ich es immer. Aber man ist schon sehr mit dem Kopf dabei. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mega chillen im Kino. Aber es ist toll. Also das ist auch eine tolle Möglichkeit als Filmemacherin, sich auch weiterzuentwickeln, indem man andere Werke schaut. Wie machen das die anderen Frauen oder die anderen Männer? Wie setzen die Themen um? Wie sprechen die Themen an? Also es ist auf jeden Fall sehr interessant.
Also das Kino dann quasi als sich umschauen im Potpourri des Möglichen.
Genau, so würde ich es nennen.
Was ich auch immer wieder ganz spannend finde, ist, man fängt ja mit irgendetwas an, weil man von irgendwas inspiriert wurde. Und ich finde es immer ganz wichtig, und das sind ja auch ein bisschen, ist ein Grundthema, was du ja auch durch deinen Filmschaffen ziehst, dass es Role Models, Rollenvorbilder, also Vorbilder an sich geben muss. Was waren denn deine Vorbilder für dein Schaffen?
Also eine Frau, die mich schon immer sehr inspiriert hat, war Angelina Jolie, weil sie auch hinter der Kamera steht, auch Bücher geschrieben hat, was, glaube ich, kaum einer weiß. Also sie hat auch Regie geführt und Drehbücher geschrieben und sich sehr für Flüchtlingshilfe und Menschenrechte engagiert. Und ich finde, Angelina Jolie hatte schon immer was sehr Starkes und auch sehr Diverses in der Filmlandschaft, früher und heute etwas weniger, aber immer noch. Und diese Stärke und auch dieses Durchhaltevermögen hat mich immer sehr inspiriert. Aber es gibt natürlich auch Susanne Bier zum Beispiel, die hast du ja vorhin schon genannt, eine dänische Regisseurin, die jetzt in Hollywood auch arbeitet. Zum Beispiel hat sie eben den neuen Netflix-Film mit Sandra Bullock, Bird Box, gemacht, aber auch früher Adams Äpfel, was, glaube ich, kaum einer weiß. Das ist ein richtiger Klassiker, aber niemand weiß, dass der Film von ihr ist, was total schade ist. Auch Charlotte Rampling oder sogar Angela Lansbury mit Mord ist ihr Hobby. Das war auch einfach, das sind Charaktere, die haben mich irgendwie immer beschäftigt und immer inspiriert, weiterzumachen.
Wenn du irgendwann in Rente gehst, was wäre dann für dich der Punkt, ey, das will ich in meinem Bereich erreicht haben?
Ich werde niemals in Rente gehen. Also ich kann mir tatsächlich ein Leben ohne Film nicht vorstellen und ich glaube auch, ich werde, solange ich lebe, Filme machen, auch im hohen Alter, so gut es geht, zumindest schreiben, weil das ist wirklich etwas, das beschäftigt mich den ganzen Tag, egal was ich tue, egal wo ich bin, auch wenn ich krank bin, habe ich in meinem Kopf irgendwie schon eine Szene oder einen Film und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, damit aufzuhören. Natürlich, es wäre so ein Höhepunkt meiner Karriere, einfach einen Film im Kino zu haben. Kino war für mich schon immer ein toller Ort. Ich habe ja auch selber lange im Kino gearbeitet. Das ist einfach immer noch ein Ort, wo sich Menschen treffen, wo man gemeinsam Filme guckt. Man hört die Reaktion des Publikums, das gemeinsame Lachen oder das gemeinsame Erschaudern. Und einen Film im Kino zu haben und auch das Gefühl zu haben, man hat vielleicht in gewisser Weise irgendwas bewegt, nicht nur unterhalten, sondern auch irgendwie vielleicht sozialpolitisch was bewegt. Das wäre für mich natürlich ein Highlight und das ist auch irgendetwas, worauf ich hinarbeite, definitiv.
Also durchaus ein Ziel über den Film hinaus.
Auf jeden Fall.
Und noch, wenn du das jetzt in ein, zwei Sätzen zusammenfassen möchtest, was ist für dich das Allerschönste an deinem Beruf?
Eine komplett neue Welt zu erschaffen, Charaktere zum Leben zu erwecken, die irgendwas bewegen können, die vielleicht Vorbilder sind für andere Menschen. Und auch so viele tolle, inspirierende Menschen kennenzulernen. Sei es Schauspielerinnen, sei es die Menschen hinter der Kamera, die Zuschauer. Das Gesamtkonzept von Filmen ist einfach genial. Und das ist genau das, was ich in meinem Leben möchte und brauche.
Das war bei uns im Freisprecher Shamila Lengsfeld, Filmemacherin aus Köln. Shamila, ich danke dir vielmals für diese Einblicke hinter die Filmkulissen sozusagen. Und Ja, ich hoffe, du beehrst uns bald wieder und wünsche dir ganz viel Erfolg, dass wir von dir bald mal einen Film im Kino sehen.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön bei euch.